ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Es riecht nach Öl vor allem. Das ist schon sehr spannend und auch so ein bisschen unheimlich hier.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo, Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte
und Peter und wir sind ziemlich im Reisefieber, wobei meins wieder abklingt und deins ist ganz schön akut, oder?
Meins startet, genau. Ich sitze hier quasi auf gepackten Koffern, alles ist hier ready. Ich habe mein ganzes Equipment zusammengesucht, weil bei mir geht's heute nach Sri Lanka.
Sehr schön. Da sind nämlich Wahlen am Samstag, ne?
Genau, am Samstag. Und es ist sehr spannend, weil vielleicht hat der eine oder die andere noch diese Bilder im Kopf von vor 2 Jahren, im Juli 2022. Da war ja unser sehr geschätzter Kollege Oliver Meyer war da, weil es nämlich diese Bilder gab, dass Demonstranten ja irgendwann in den Präsidentenpalast gestürmt sind, weil die Menschen so gelitten haben unter hohen Preisen. Niemand konnte sich mehr irgendwie Lebensmittel leisten. Leute standen tagelang an Tankstellen an, weil auf einmal das Benzin knapp war und dann sehr teuer. Also es gab da unglaubliche Szenen und jetzt quasi 2 Jahre später, jetzt findet die erste richtige Wahl statt und das ist jetzt ein entscheidender Moment und wir werden sehen, wie die Menschen sich entscheiden.
Und damit haben wir gleich ein mögliches Thema für den Podcast nächste Woche. Aber diese Woche wollen wir über meine Reise mal sprechen und ein bisschen auch über deine Reise, weil du nämlich auch da warst, über Bangladesch. Ich bin jetzt gerade wieder im Studio. Ich war die letzten 2 Tage noch in Indien unterwegs, aber davor war ich 7 Tage lang in Bangladesch vom vergangenen Montag an. Und das war eine Reise, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ich glaube, es hat mich lange keine Reise mehr so bewegt und keine Reise war so intensiv wie diese Reise jetzt nach Bangladesch. Ich war in Dhaka, in der Hauptstadt. Ich war bei den Rohingyas im Süden Bangladesch, in Cox's Bazar, diesem großen Flüchtlingslager. Und ich war in Chittagong, wo einer der größten Schiffsfriedhöfe der Welt ist, wo alte Schiffe zerlegt werden. Bangladesch ist ein neues Land, muss man sagen. Und du warst ja auch gerade da. Und wir hatten sie auch schon im Podcast mit Lea zusammen vor ein paar Wochen. Wie hast du das Land wahrgenommen in dem Moment?
Ja, ich war ja genau eine Woche nach dem Rücktritt von Sheikh Hasina im Land. Bei mir lag noch so viel Euphorie in der Luft, hatte ich den Eindruck. Also ich weiß noch, ich stand eben genau eine Woche, nachdem sie ihren Amtssitz verlassen musste, quasi geflohen ist aus dem Land, weil einfach so viel Demonstrierende auf ihre Residenz zugeströmt sind, dass die Armee gesagt hat, es ist nicht mehr sicher genug. Die Demonstrierenden haben ja dann die Residenz auch gestürmt und ich stand eben eine Woche danach davor. Und da waren Studentinnen und Studenten, die sich da versammelt haben, weil sie gesagt haben, hier, wir wollen jetzt hier diese Residenz aufräumen. Da sah es noch so ein bisschen aus wie so ein Straßenflohmarkt, weil diese ganzen Gegenstände, die die Demonstranten ja geplündert haben quasi, standen da so rum. Also so ein Rednerpult, eine alte Matratze, ein gepolsterter, schicker Stuhl. Ja, ich fand wirklich, da lag so Euphorie in der Luft. Und ich weiß noch, dass auch so viele junge Leute und auch selbst so ein 11-jähriges Mädchen zu mir gesagt hat, ich will jetzt hier dabei sein, ich will mein Land aufbauen. Und deswegen bin ich jetzt ganz auch neugierig zu hören, wie es denn bei dir war, weil du warst ja dann 2, 3 Wochen später und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, naja, vielleicht ist dieses erste High, diese erste Euphorie jetzt vorbei, weil jetzt natürlich alle sich fragen, wie geht's jetzt weiter? Deswegen, was hast du erlebt?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen anders. Es ist immer noch speziell. Es liegt immer noch was in der Luft, auch wenn man mit den Leuten spricht, wenn man, egal mit wem spricht, ob jetzt mit Studierenden auf der Straße oder mit irgendwelchen Händlern oder irgendwem eigentlich, es ist immer noch alles besonders. Ich habe so ein bisschen gespürt, wie soll ich das sagen, wie im Sommer 1990 in Ost-Berlin. Das hat mich daran erinnert, so eine Übergangszeit, wo du eigentlich weißt, dass das Alte weg ist und dass das Neue noch nicht wirklich da ist, dass es einfach so ein Übergangsstadium ist. Das war ja im Sommer 1990, da gab es die alte DDR eigentlich nicht mehr. Es war eine neue demokratische DDR und gleichzeitig war klar, dass die auch ein Ende finden wird. Ich war da irgendwie im Juli, August, da hatten wir die schon, die D-Mark. Und irgendwie hat mich das in Bangladesch jetzt immer mal wieder dran erinnert. Was man sieht, es werden jetzt immer mehr Probleme offenbar. Diese Euphorie weicht so ein bisschen einem neuen Realismus, dass man eben sieht, was alles zu tun ist, wo überall Geld gebraucht wird, wo überall Konflikte existieren. Ein Ausdruck dieser Konflikte ist zum Beispiel, und auch ein Ausdruck der neuen Zeit, ist, dass es ständig Demos gibt. Es gibt ständig Proteste. Und dann fragt man, wer protestiert denn? Ja, jetzt protestieren gerade die Studenten des So-und-So-Colleges. Da protestieren jetzt gerade die Textilarbeiter in diesem Stadtviertel. Hier protestiert der, da protestieren irgendwelche Schüler. Also es ist jeden Tag, waren irgendwo Staus, weil protestiert wurde. Früher war das gefährlich. Gerade in der Zeit Juli, August war das super, super gefährlich. Da sind viele Leute gestorben bei diesen Protesten, weil die Sicherheitskräfte geschossen haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich da was geöffnet hat und jeder eben rausgeht und rausschreit, was ihn bewegt. Aber gleichzeitig ist es halt so, ja, irgendjemand muss die Probleme ja auch lösen.
Also die Erwartungshaltung an Mohamed Yunus, den Regierungschef und seine Berater, dieses Beratergremium, muss ja enorm sein. Also alle wollen jetzt schnell Veränderungen, genau die Textilindustrie, dann die Studenten, alle, die ja bei diesen Protesten dabei waren. Aber auch Mohamed Yunus kann ja nicht von jetzt auf gleich diese Strukturen verändern und überall diese Korruption, die es ja auf allen Ebenen wohl gibt. Und ja, was du hast ja auch mit Vertretern der Regierung gesprochen, was sagen die denn? Weil natürlich jetzt auch die Frage die ganze Zeit ist, auch als ich im Land war, habe ich immer gefragt, naja, wann soll es denn Neuwahlen geben? Aber da haben viele gesagt, wir müssen jetzt erst hier wieder überhaupt demokratische Strukturen anlegen, weil die haben ja unter Sheikh Hasina wahnsinnig gelitten.
Absolut. Die Frage habe ich einigen gestellt, unter anderem dem Außenminister, mit dem ich ein Interview hatte. Der hat gesagt, ja, wir brauchen eine Zeit und sie wollen es eigentlich nicht so richtig festlegen, aber es geht wohl um ein Jahr, das sie tatsächlich brauchen. Bis zu Neuwahlen. Ich habe auch mit einer anderen Ministerin mich getroffen. Es war übrigens auch etwas, was diese neue Zeit auszeichnet. Du kannst die Leute sprechen. Wir hatten keinen Termin vorher ausgemacht, bevor ich nach Bangladesch kam. Wir haben das innerhalb von 2 Tagen klar gemacht, zum Außenminister zu gehen. Ja? Und es ging. Und er hatte eine halbe Stunde Zeit. Ich habe WhatsApps geschrieben mit dieser Ministerin. Die ist Ministerin für Viehzucht und Fischerei. Das hört sich jetzt irgendwie so an wie ein kleineres Ministerium. Das ist aber sehr wichtig, weil das wichtige Einkommensquellen Bangladesch sind. Gleichzeitig ist das eine ganz interessante Frau. Die ist fast 75, Direktorin einer NGO, hat sich ihr ganzes Leben für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Minderheitenrechte eingesetzt und sitzt jetzt plötzlich in der Regierung. Und die konnte ich vor ein paar Tagen zu Hause treffen. Also da hat sie gesagt, kommen Sie zu mir einfach, dann setzen wir uns zusammen und dann waren wir da. Der habe ich diese Frage auch gestellt, wie lange die Regierung eigentlich jetzt im Amt sein soll, diese Interimsregierung, das ist ja keine gewählte Regierung. Es geht um Demokratie, aber diese Interimsregierung ist einfach bestimmt, die ist nie gewählt worden. Und auch da sagte sie, wir brauchen jetzt Zeit und das wird möglicherweise ein Jahr sein. Es war ein ganz interessantes, schönes Gespräch. Und irgendwann klingelte dann mal ihr Handy und dann meinte sie, ja, da sei jetzt der Chief Advisor dran, was der Regierungschef ist, Mohamed Yunus. Und sie müsse jetzt langsam mal ins Ministerium fahren. Und dann war das Interview ein paar Minuten später zu Ende. Aber das zeigt eben auch die neue Zeit, diese neue Zugänglichkeit, dass die Regierung mit den Menschen reden will. Sie selber sagte dann auch zum Beispiel, meine Handynummer, die war in den sozialen Medien. Ich habe jetzt 2 Handys, ich gebe Ihnen auch mal meine 2. Handynummer. Aber verzeihen Sie mir, wenn ich auf der 1. Handynummer nicht sofort antworte. Da ruft jeder aus dem Land an, gefühlt. Ja. Und dieses Land hat 170 Millionen Einwohner. Und sie sagt, da kann sie einfach nicht auf alles antworten.
Ja, das stimmt, lustig. Diese Anekdote hatte ich auch gehört, dass sie ja die Handynummern veröffentlicht haben, wohl bei Facebook. Was ich mich schon, auch als ich da war, gefragt habe, dieses Land hat jetzt so viel erlebt, also diese Proteste, da sind mehr als 450 Menschen gestorben, viele sind verletzt worden. Und die Täter quasi, also Polizisten, die scharf geschossen haben oder eben auch diese ganzen früheren Parteimitglieder von Sheikh Hasina, diese Awami League-Leute, die gibt es ja noch. Es gab ja so Ideen von wegen Versöhnungskommission, so ähnlich wie vielleicht in Südafrika. Also verstecken die sich gerade noch? Weil ich weiß noch, dass ich versucht hatte, mit einem zu sprechen, aber der hat dann abgelehnt, weil der so Angst hat, ein Awami League-Mitglied jetzt zu sprechen.
Genau. Ich habe auch versucht, mit Awami League-Mitgliedern zu sprechen. Wir haben keinen Kontakt bekommen. Die verstecken sich alle, die sind nicht sichtbar. Ja, die haben Angst, gelyncht zu werden, wenn die rauskommen. Weil die Gesichter sind bekannt in ihren Stadtvierteln, weiß jeder, wer das ist. Die Wut ist immer noch groß. Ich habe die Frage auch vielen gestellt. Was soll denn jetzt geschehen, um Gerechtigkeit zu bekommen und auch um zur Aussöhnung zu kommen? Die Gemäßigteren, also diese Ministerin, Farida Akhtar war das, mit der ich gesprochen habe, die sagte, ja, wir brauchen sowas wie in Südafrika. Das wäre gut. So eine Wahrheitskommission, die dann auch zu einer Aussöhnung am Ende führen kann. Gleichzeitig sagen aber viele, ja, es muss Gerichtsprozesse geben und auch gegen Sheikh Hasina, die frühere Premierministerin, die sich ja immer noch hier in Delhi bei uns hier versteckt sozusagen und die auch nicht spricht, die gar nicht sprechen darf, weil weder die Regierung in Bangladesch will, dass sie öffentlich spricht, noch die Regierung hier in Indien. Also das heißt, die ist sozusagen in Hausarrest hier. Und die ist tatsächlich so die mögliche Hauptbeschuldigte eines solchen Verfahrens. Auch Studenten, die eigentlich ganz gemäßigt wirken und die ganz vernünftig sprechen. Wenn man die fragt, was soll denn mit Sheikh Hasina geschehen, dann sagen die einem, ja, hängt sie. Mhm. Für das, was sie getan hat, für die vielen tausend Toten, die es gab, für die Verschwundenen im Land. Sie ist die Hauptschuldige und sie muss die Todesstrafe bekommen dafür. Das ist natürlich schon schockierend. Und da sieht man eben auch, wie groß die Wut auch ist, die sich gegen Sheikh Hasina und ihre Regierung, ihre frühere Regierung richtet.
Ja, du hast es erwähnt, die tausenden Toten, weil was man sich ja klar machen muss, diese Frau war 15 Jahre im Amt, hat 15 Jahre das Land regiert. Es gibt unzählige Vorfälle, auch Menschenrechtsverstöße. Und jetzt kommen erst diese ganzen Fälle zutage. Und es muss ja auch so ein krasses Gefängnis geben, wo Menschen jahrelang weggesperrt waren. Die wurden einfach entführt, ihre Angehörigen wussten nicht, wo sie sind. Und ich hatte gesehen, oder du hast ja auch erzählt, du hast ja auch jemanden getroffen, ne, der so lange im Gefängnis war. Was hat er dir denn erzählt?
Ja, das war ein Politiker der BNP, der Oppositionspartei, die ja Anfang des Jahres bei den Wahlen nicht angetreten ist, weil sie gesagt hat, das sind keine fairen Wahlen. Der sagte, ja, das war schon eine traumatisierende Zeit und das war auch eine Zeit, die ihn jeden Tag und jede Nacht wieder einholt. Er träumt davon und er sagte auch, wenn er morgens aufwacht und die Augen aufmacht, dann denkt er immer, er sieht an der Decke eine Wäscheleine. Das war die Wäscheleine in seiner Zelle. Er weiß morgens nicht, wo er ist, in einem Moment, in den ersten Sekunden, wenn er wach wird, ob in der Zelle oder tatsächlich in seinem Haus, in dem er jetzt lebt. Hier sind Menschen, die haben Folter erlebt. Das sind Menschen, die saßen lange im Gefängnis. Und das sind Menschen, die traumatisiert sind, die aber trotzdem jetzt wieder sich aufrappeln und sagen, wir müssen eine gute Politik machen für dieses Land und wir müssen den alten Hass auch überwinden. Was ich toll fand und weshalb ich als Journalist so begeistert war und auch so wie, ich war wirklich wie so ein Duracell-Häschen, bin ich irgendwie tagelang durch diese Stadt, die Hauptstadt, und dann sind wir ja auch gereist, weil es so viel möglich ist und man mit so vielen Menschen sprechen kann und jeden, dem man irgendwie ein Mikrofon oder die Nase hält, der erzählt eine Geschichte, die super spannend ist. Das hast du ja auch gleich gesehen.
Genau, also ich hatte den Eindruck, man könnte endlos jetzt da vor Ort bleiben, weil es überall Geschichten gibt. Also auch diese ganze Street Art, das hast du ja auch gesehen. Überall drücken Menschen eben und auch gerade junge Menschen noch ihre Gefühle aus, was sie erlebt haben, weil alle sind so aufgerüttelt worden, hatte ich den Eindruck. Die sind im Kern erschüttert worden und haben aber auch diese Freude natürlich mitbekommen, dass sie, das Volk, etwas bewirken konnten. Und ja, deswegen, oder auch so in Läden, auf einmal sind da so Bilder von Oppositionspolitikerinnen und Politikern, die man eben früher nie gesehen hat. Und Sheikh Hasina und auch ihr Vater, dieser Mujibur Rahman, die sind alle auf einmal verschwunden. Man spürte wirklich, da geht so ein neuer Wind durchs Land und alle hoffen jetzt immer noch, dass es sich zu einem Guten wendet. Aber gleichzeitig hatte ich auch schon das Gefühl, dass alle so abwarten, weil sie nicht genau wissen, wie es wird. Und die eine Kraft, die es ja auch noch gibt im Land, ist das Militär. Was hattest du denn jetzt für einen Eindruck? Halten die sich gerade zurück und beobachten das Ganze? Weil das ist ja auch so eine Art Interimsregierung von Gnaden des Militärs, ne?
Also ich habe den Eindruck, die halten sich total zurück. Ich habe auch in den Medien nichts davon wahrgenommen, dass sie sich viel äußern. Auf den Straßen sieht man immer mal wieder so einen kleinen gepanzerten Wagen vom Militär. Die sind eigentlich eher so ein bisschen Verkehrspolizei jetzt. Und früher waren die in Kasernen, man hat sie nicht gesehen. Jetzt sind sie im Stadtbild präsent, aber eben als eine Ordnungsmacht, die sich aber eigentlich raushält.
Und ihr seid ja dann auch noch rumgereist. Wo ging es denn dann hin?
Genau, wir waren zum einen eben in den Rohingya-Lagern. Das war ganz spannend. Und was mich sehr interessiert hat, war die Schiffsindustrie, und zwar die Shipbreaking-Industrie, also das Zerlegen von Schrottschiffen. Und zwar ist Chittagong, eine Großstadt südöstlich von der Hauptstadt Dhaka, ist eines der Zentren, wo alte Schiffe zerlegt werden. Und wer ab und zu mal unseren Podcast in den Vorjahren gehört hat, der hat auch den Podcast mal gehört über die Schrottschiffe in Indien, wie sie da zerlegt werden. Es gibt tatsächlich drei Orte in Südasien, wo das gemacht wird. Und da, das sind die Hotspots sozusagen für die Zerlegung alter Schiffe weltweit. Das ist Gadani in Pakistan, Alang in Gujarat und eben Chittagong. Letztes Jahr wurden in Chittagong in Bangladesch so viele Schiffe zerlegt wie sonst nirgends auf der Welt. Und das war bisher vor allen Dingen eine sehr schmutzige und gefährliche Arbeit, wo viele Menschen auch ums Leben gekommen sind oder schwer verletzt wurden. Und es war alles andere als umweltfreundlich. Das heißt, es hatte einen sehr, sehr schlechten Ruf, diese Industrie.
Und vielleicht nochmal zum Verständnis. Das heißt, man hat jetzt so einen großen Tanker, so ein Containerschiff zum Beispiel, und die fahren dann da an Land und dann zerlegt man die. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das sind alte Schiffe, die kommen von irgendwoher, die werden dann auf eine letzte Reise geschickt und die fahren dann im Prinzip mit Karacho auf den Strand und werden dann in ihre Einzelteile zerlegt. Ein Schiff ist nicht nur Schrott, sondern ein Schiff ist vor allen Dingen viel wert, weil dieser Stahl, aus dem das Schiff gebaut ist, sehr viel wert ist und auch sonst noch Wertstoffe da drin sind. Es sind aber eben auch viele Giftstoffe drin und auch das Zerlegen selber ist natürlich gefährlich.
Und was war jetzt dein Eindruck? Waren die Verhältnisse jetzt besser oder schlechter als der Standort in Indien?
Ich hatte den Eindruck bei den Werften, die wir gesehen haben, dass es besser war als in Indien. In Indien sind wir ja undercover auf so eine Werft mal gegangen. Also das war so richtig undercover. Da sind wir irgendwie als Geschäftsleute aufgetreten und sind von jemandem reingeschleust worden. Normalerweise wären wir da nie reingekommen und sind dann auch auf ein Schiff gekommen tatsächlich und konnten uns das anschauen. Und hier in Bangladesch, im neuen Bangladesch sozusagen, wurden wir eingeladen von den Besitzern dieser Werften. Und früher war es so tatsächlich, dass die Schiffe auf den Strand gefahren wurden und dann im Sand zerlegt wurden. Das hatte ganz viele Nachteile, zum Beispiel, dass die Giftstoffe einfach in den Sand gelaufen sind. Ja, dass da Öl rausgelaufen ist, dass da Asbest ins Wasser geworfen wurde, alles Mögliche an Giftstoffen, was da drin war. Inzwischen ist es so, bei den Werften, die wir gesehen haben, es gibt auch andere, muss man sagen, da ist es befestigt, die Schiffe werden mit Winden an Land gezogen und dann auf einer betonierten Fläche zerlegt, sodass die Giftstoffe auch aufgefangen werden konnten. Und ich habe den Eindruck, da hat sie sehr, sehr viel getan. Es war so, dass die Giftstoffe getrennt werden, es war so, dass die Arbeiter mit irgendwelchen Gerüsten gearbeitet haben, dass große, schwere Kräne auch eingesetzt wurden, die Teile wegheben konnten, die dafür geeignet waren. Früher war es so, da haben sie so kleine Kräne gehabt, die sind dann einfach zwischendurch mal umgefallen, weil sie ein zu großes Blechteil oder Schrottteil hatten. Und es passiert immer wieder was. Letzte Woche gab es eine Explosion auf einer der Werften. Gefährlich ist es tatsächlich, aber es hat sich, glaube ich, viel getan.
Das klingt jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. Also wie war denn dein Eindruck? Weil ich frage mich dann immer, natürlich werden sie dir als Journalisten nicht die schmutzigen Ecken zeigen, wo sie eben vielleicht nicht nach Umweltstandards diese Schiffe abbauen. Und das gibt es ja bestimmt auch noch, oder? Oder wie war so dein Eindruck? Du hast ja gesagt, du wurdest ja darum geführt mit einem Aufpasser quasi.
Genau, auf zwei Werften. Bei der einen Werft war es so, die ist tatsächlich so der Vorreiter auch in Bangladesch. Und die haben auch die Giftstoffe entfernt. Die haben quasi einen Plan, wie sie Giftstoffe aus einem Schiff entfernen. Das heißt, die brauchen erstmal einen Plan, wo die Giftstoffe sind in einem Schiff. Eben zum Beispiel Asbest, was super gefährlich ist. Und die haben das alles vorgeführt, wie sie es entfernt. Das sah sehr, sehr gut aus. Bei der anderen Werft, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die haben sie gerade erstmal zurecht gemacht, damit die vorzeigbar war. Da war die Farbe noch nicht getrocknet. Es war alles super, super bunt. Das war teilweise, also ich musste schon lachen, als ich es gesehen habe, weil es war alles irgendwie so schreiend, quietschend bunt. Das kann keine 4 Wochen alt gewesen sein, die Farbe, die sie genutzt haben, um irgendwelche Sicherheitsflächen zum Beispiel anzuzeichnen. Das haben die nicht jetzt für uns gemacht, ja, für meinen Besuch, aber sie haben es möglicherweise gemacht, um eben Leuten diese Werft zu zeigen und auch vorzeigbar zu machen. Da hatte ich dann schon zwischendurch mal so ein bisschen Fragezeichen, dachte, ist das ein Potjemkinsches Dorf, was ich da sehe? Ist das alles nur Kulisse oder ist es echt?
Und du hast ja auch schon erwähnt, es passieren immer wieder Unfälle. Das heißt, die Frage ist ja wirklich, wie sind die Arbeitsbedingungen wirklich, weil wir kennen es ja nur aus Indien, also so Thema Arbeitssicherheit, Kleidung ist ja hier zum Beispiel auf Baustellen, hier auch in der Nähe des Studios sieht man immer nicht wirklich gegeben.
Auf den beiden Werften war es so, dass Sicherheitskleidung ausgegeben wurde, also Helm, Weste, Sicherheitsschuhe und solche Sachen. Ich durfte eben auch in einer der Werften auf dem Schiff und wir können uns das ja mal anhören. Ich habe einfach mal mein Mikro eingeschaltet, als ich durch dieses Schiff durchgegangen bin. Und klar, das ist auch faszinierend, durch so ein riesiges altes Schiff, so einen alten Frachter da durchzulaufen und sich das alles anschauen zu können.
So, wir dürfen jetzt tatsächlich richtig ins Schiff rein und wir gehen jetzt quasi durch das schon teilweise ausgenommene Schiff, durch die verschiedenen Etagen. Zwischendurch ist Neonlicht, überall Mind Your Head, wir haben natürlich Schutzkleidung hier. Shehab und ich, Sicherheitswesten, Sicherheitshelm, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Also wir sind schon gut ausgerüstet. Und das ist schon sehr spannend und auch so ein bisschen unheimlich hier. Also es riecht nach Öl vor allem. Das ist so der hauptsächliche Geruch hier in so einem Schiff, das zerlegt wird. Jetzt gehe ich hier gerade eine Treppe wieder runter zum Maschinenraum. Und da sieht man eben diese Klack. Jetzt habe ich mir den Kopf angestoßen, aber ich habe hier einen Helm. Und da sieht man unten eben den geöffneten Motor. Der wird zerlegt. Das wurde uns jetzt gerade erklärt, dass der im Augenblick noch kalt zerlegt wird. Das heißt, es wird kein Schweißgerät oder sowas eingesetzt. Es muss also erst alles eingeschätzt werden, ob Öl drin ist, ob irgendwelche anderen Chemikalien drin sind. Da gibt es ein genaues Buch, wo auch drin steht, was man wo im Schiff findet. Und dann gibt es einen Moment, wird es freigegeben, wird kontrolliert, ist da noch was Brennbares und so. Und dann kann man tatsächlich erst mit dem Schweißgerät das Ganze zertrennen. So, also ich war noch nie so in einem Schiff, habe schon mal eins gesehen, aber noch nicht, wo gearbeitet wurde. Sehr spannend, ein bisschen unheimlich und ja, sehr lehrreich eigentlich, das auch einfach mal so zu sehen.
In der Zeit eben tatsächlich wurde auch gearbeitet, als ich da war. Und das sah alles aus meiner Laiensicht. Ich beschäftige mich zwar seit 10 Jahren mit diesem Thema, dem Zerlegen alter Schiffe, aber trotzdem bleibe ich natürlich als Journalist immer Laie, sah das alles ganz gut aus. Aber klar, es gibt auch Werften und das haben die auch zugegeben. Und das hat man auch von Weitem gesehen, wo ganz anders gearbeitet wird.
Und du hast ja dann auch wirklich mit Arbeitern gesprochen, ne?
Und zwar nicht auf der Werft und nicht in dem Moment, wo jemand daneben stand, sondern wir haben uns abends getroffen. Ich habe Kontakt aufgenommen über jemanden, den ich kannte, mit Arbeitern. Und dann haben wir uns, das war so ein bisschen gruselig, so im Dunkeln an einer kleinen Bahnstation in der Nähe dieser Werften getroffen, wo auch die Arbeiter wohnen. Es war ganz abenteuerlich, weil er mit meinem Kollegen Shehab und der Arbeiter wollte uns dann zu dieser Siedlung führen und mussten wir erst über Bahnschienen gehen, also über die Schienen in diesem Bahnhof und es war alles stockdunkel und er sagte dann Shehab plötzlich, wart mal, das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich hier. Das ist alles so dunkel. Ich glaube, wir müssen aufpassen. Lass uns da nicht im Dunkeln irgendwo hingehen. Ich fühle mich selber nicht sicher. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, du bist derjenige, der dieses Land kennt, der diese Stadt kennt. Dann lass uns die Arbeiter woanders treffen. Und dann haben wir uns in den dunklen Wartesaal, der Strom war ausgefallen, dieses kleinen Bahnhofs gesetzt und haben uns mit 3 Arbeitern unterhalten und die haben uns eben erzählt, wie es tatsächlich ist. Die haben erzählt, ja, dieses grüne Recycling, das jetzt hier rausgestellt wird, das gibt es. Was die Arbeitssicherheit anbelangt, da hat sich auch was getan. Aber was die Arbeiterrechte zum Beispiel anbelangt, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Und gleichzeitig ist die Bezahlung auch schlecht. Mindestlohn sind 12.000 Taka. Das sind keine 100 Euro, die kriegen im Monat für eine schwere Arbeit, für eine immer noch gefährliche Arbeit, immer noch eine risikoreiche Arbeit, trotz aller Schutzkleidung etc. Und was mich sehr, sehr berührt hat, war der 3. Arbeiter, der dann da war. Der konnte nicht mehr arbeiten. Die anderen 2 waren rausgeschmissen worden, weil sie für die Gewerkschaft gearbeitet haben. Und der 3. war entlassen worden, weil er schwer verletzt war. Der hatte einen Unfall an Bord eines Schiffes. Einen Fuß hatte er eingewickelt und sah aus wie eine Infektion, die er da hatte. Und am anderen Fuß hatte er so einen Lederschuh und den zog er im Laufe des Interviews aus. Und dann sah ich, dass der Fuß fehlte. Den hat er verloren, weil ein Stahlträger auf seinen Fuß gefallen war. Das war ein Mann, 31, der hatte eine Entschädigung bekommen, die längst aufgebraucht war. Das waren ein paar hundert Euro. Er sagte dann auch, und da waren echt Chehab und ich den Tränen nahe, sagte auch, am Tag nach dem Unfall hat mich meine Frau verlassen und hat mein Sohn mitgenommen. Also ein absolut verzweifelter Mensch, für den es auch keine Zukunft mehr gibt und für den sich auch kein Arbeitgeber mehr interessiert. Und das ist natürlich auch diese Industrie, wo alte Schiffe zerlegt werden.
Was für ein krasses Schicksal, dass dieser Mensch jetzt auch den Eindruck hat, ich bin völlig allein gelassen. Aber du hast ja erwähnt, es gibt ja die Gewerkschaften. Also haben denn auch diese Männer irgendeine Hoffnung jetzt auch mit dieser neuen Regierung, dass sie ihre Rechte, ihre Arbeitsbedingungen mehr gesehen werden und dass sich auch vielleicht für sie etwas verändert?
Die Hoffnung haben die. Ich habe ja auch mit der einen Ministerin gesprochen, mit Farida Akta, und die sagte auch, da muss ich viel tun. Da muss sehr viel gemacht werden für Arbeiterrechte. Es ist schön, dass sie auf so richtiges grünes Recycling setzen und dass es die Arbeit weniger gefährlich wird. Das ist ähnlich wie in der Textilindustrie übrigens in Bangladesch. Die Arbeit ist nicht mehr so viel gefährlich wie vor 10 Jahren. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Bezahlung schlecht ist und die Leute kaum davon leben können. Und auch da muss ich das tun. Und ich glaube, in dieser Regierung wird sich da tatsächlich auch was tun. Die Umweltministerin ist eine Umweltaktivistin, die hat auch schon gesagt, wenn weiter Unfälle passieren auf Werften, auf Einzelnen, dann werden die auch geschlossen. Und auch die Regierung selbst hat gesagt, wenn ihr bis nächstes Jahr im Juni nicht internationale Standards erfüllt, dann könnt ihr auch zumachen. Das heißt, der Druck auf diese Industrie ist sehr groß und das ist etwas, was möglicherweise auch zu Veränderungen führt und eben auch zu Veränderungen, guten Veränderungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter.
Mensch, was für viele Geschichten, so viele Eindrücke. Das heißt, du setzt dich jetzt erstmal dran und hörst die ganzen Töne durch wahrscheinlich.
Genau, also ich habe jetzt ganz viel durchzuhören, ganz viel zu sortieren, ganz viel zu übersetzen mit Hilfe meines Kollegen Shehab in Bangladesch. Und das wird dann eine ganze Reihe von Radiostücken werden, Radiobeiträgen und auch für Social Media, für Instagram. Ich habe einiges gefilmt. Viel zu tun in den nächsten Tagen und ich bleibe jetzt erstmal hier im Studio und halte die Stellung.
Ja, und ich düse jetzt gleich los. Ich gucke nämlich gerade schon parallel auf die Uhr. In 3 Stunden geht der Flieger, aber es sollte ich noch schaffen. Insofern dann nächste Woche ziemlich wahrscheinlich mehr über Sri Lanka.
Genau, hab mal eine ganz gute Reise nach Sri Lanka und eine tolle Zeit dort. Euch eine gute Woche. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, wenn ihr Kritik habt, schreibt gerne an neudeli@ndr.de und ansonsten macht es gut.
Ciao.
Bis dann.
Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR-Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen.
Wir wollen ja die Energiewende und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer, ne?
Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage.
Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden.
In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.